Begriff von Freiheit. Wir haben gedacht, wir probieren das mal selber aus, wie das so ist. Und die Schwester Friederike war auch dabei. Die steht jetzt hier neben mir. Du, sag mal, wie war denn das so mit dem Gefühl von Freiheit da oben?
Ja, es waren eigentlich drei Sachen auf einmal. Ich dachte, sowas zu erleben, hätte ich mir nie träumen lassen. Und dass ich das erleben kann, das liegt daran, dass der Pilot was kann. Und dass der mich ganz schön angeschnallt hat vorher. Also ich war frei, weil ich ganz eingespannt war und weil die Technik funktioniert hat.
So ist es. Vielen Dank, Schwester Friederike.
Vielen Dank. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des einen, der...
So, herzlichen Dank für alles Gute bisher. Jetzt kommt die Predigt und ich möchte mit einer persönlichen Vorbemerkung beginnen. Ich bitte, das noch nicht zur Predigtzeit zu rechnen. Als das Pokalendspiel war und Nürnberg das 3:2 geschossen hat, ich hoffe auch noch, dass sich alles als ein einziger Irrtum herausstellt. Also als dieses Tor fiel, da war auch ein Stuttgarter im Stadion in Berlin und der stand da bei den billigen Plätzen und hatte seinen kleinen Sohn mit 4, 5 Jahren auf den Schultern, damit er auch was sieht. Und als das Tor gefallen ist, da hat er seinen Sohn von den Schultern genommen und hat ihn verhauen. Und dann waren ein paar Leute ganz entsetzt, weil, und sie haben zu ihm gesagt, also das ist es jetzt eigentlich auch nicht wert, nur wegen dem Tor und so. Und dann hat der Papa gesagt, ich habe ihn ja auch nicht wegen dem Tor verhauen. Aber der Gläukerle kann Hildebrand sagen, kann Meira sagen, kann Hitzelsberger sagen, aber wenn er Pipi muss, kann er nichts sagen. Ich war gestern Zeuge einer ähnlichen Sprachlosigkeit. Ich habe gestern hier zum ersten Mal gesprochen und hatte das Headset auf und das hat nicht gepasst und hat mir mein rechtes Ohr abgeklappt. Das haben 6.000 oder 7.000 Leute von euch gesehen. Und nur 2 haben was gesagt. Nach der Veranstaltung. Darum habe ich gedacht, heute ohne Headset und mit Mikrofon. Und sollte ich je wieder irgendeinen Lapsus haben, zum Beispiel das Mikrofon im Mund oder irgend sowas, und ihr merkt es, dann sagt es mir doch bitte schon während der Veranstaltung. Jetzt beginnt die Predigt. Wir haben es vom Freisein in diesen Tagen. Ob es das überhaupt gibt. Ich bin nicht so sicher, ob wir da, wir alle, die wir jetzt für dieses Thema antreten, ob wir da in allem die gleiche Meinung haben. Aber wir vertreten es jedenfalls, ob es ein Freisein überhaupt gibt, angesichts der Limits, die jeder kennt und die jeder spürt und auf die jeder stößt. Und wir fragen auch, also heute besonders, sind Christen frei? Stimmt das denn? Oder tauschen die nur eine Unfreiheit von vorher gegen eine neue Unfreiheit aus? Man sagt es ja auch immer, was wird ein Christ, der wird ein Sklave. Heute haben wir in der Losung gehört, ja, Sklave schon, aber wir wollen nie mehr einen knechtischen Geist haben. Das ist nicht der Geist, der von Gott kommt. Also wie frei? Und muss man als Christ nicht auch 1000 Sachen machen? Wie viele Christen kennt ihr, die ihr für frei haltet? Wie viele Pfarrer kennt ihr, wo ihr sagen würdet, also mit das Schönste an dieser Person ist, er wirkt so frei. Wie viele Diakonissen kennt ihr? Man darf ja mal fragen, wie äußert sich Freiheit eigentlich? Wir haben das Anspiel gesehen, es trägt den Titel Nichts ist umsonst. Und so ein Wort ist ein Merkwort. Man kriegt das manchmal früh im Leben mit und dann wird es wie so ein Lebenswort. Da kann man förmlich die Stimme der Mutter davor hören oder von der Tante oder von der Oma und die sagt dann, Junge, merk dir's. Im Leben gibt's nichts umsonst. Es gibt eine Menge solcher Worte. Ich habe viele davon gehört und manche sind an mir kleben geblieben. Das wollte ich gar nicht. Schenken macht unfrei zum Beispiel. Oder Schenken bindet. Man kann eine Menge christlicher Worte auch hören, die sind auch so. Christliche Worte. Ich habe zum Beispiel früh, als ich Christ geworden bin, das Wort gehört, wer im Kleinsten treu ist. So, der kann auch noch das Größere. Wer im Kleinsten treu ist. Ich habe noch im Ohr, wie jene Schwester zu mir gesagt hat, Junge, merk dir, wie es in deiner Beziehung zu Jesus aussieht, das siehst du genau an der Ordnung in deinem Zimmer. Wer im Geringsten treu ist. Ich habe nochmal eine freundliche Bitte an die Regie und an die Schwestern hier. Also alle Zwischenäußerungen, die immer wieder brauchen, bis es still ist, die bitte ich immer von der Predigtzeit abzuziehen. Sonst reicht es mir nämlich nicht. Also ihr reagiert da drauf, vielleicht auch, weil ihr es selber kennt. Ich weiß noch, wie mir mal einen meiner Leitsordner unter die Nase gehalten hat, war ein dicker Leitsordner. Und ich habe in meinem Büro eine Menge dicke Leitsordner. Und dann hatte ich den einen dabei in der Sitzung und dann schlug ich den auf. Da war so viel Papier drin und dann sah er auf einmal ein Eselsohr. Und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie, wer im Geringsten treu ist. Das habe ich nicht schön erlebt. Einmal hat es geregnet. Und ich kam zum Gottesdienst, so wie alle anderen Gottesdienstbesucher auch. Ich musste auch über den Vorplatz. Dabei bin ich wohl in irgendeine Matsche getreten. Dann kam nach dem Gottesdienst einer und hat gesagt, ich hatte nichts von Ihrer Predigt. Können Sie denn nicht Ihre Schuhe putzen? Wer im Geringsten treu ist. Bitte schön, das ist eine Bibelstelle. Sowas kann den Glauben prägen. Es gibt aber auch solche Stellen, die hören sich im Mund eines Menschen ganz anders an, als wenn der Herr Jesus das gebraucht oder wenn Paulus das ausspricht. Und auf einmal wird aus einem solchen Wort keine Freiheit, sondern ein Gefängnis. Es gibt eine Menge Worte oder ein paar Worte in meinem Leben, die habe ich auch so ein bisschen im Gedächtnis als Worte, die ich vielleicht lieber nicht gehört hätte. Oder Worte, die ich gerne auch noch anders gehört hätte. Ich will mal ein paar aufzählen. Worte, die wie ein Gefängnis geworden sind. Das Wort Sünde gehört dazu. Jetzt müssen nicht gleich welche vom Glauben abfallen. Ich habe schließlich gestern selbst über dieses Thema Sünde und Schuld was gesagt. Aber ich habe dieses Wort auch noch von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ich weiß, dass wegen meiner Sünde Jesus gestorben ist und ans Kreuz gegangen ist. Ich weiß, dass es meine Pflicht ist als Christ, ich soll Sünde vermeiden, nicht einfach drauf lossündigen. Ich habe so unter der Hand, das hat mir jetzt keiner so gesagt, aber unter der Hand habe ich das auch mit eingeübt. Ich glaube, je weniger Sünde einer begeht, desto besser ist sein Christenleben, oder? Und irgendwie sind wir das Gott doch auch schuldig. Also fast so, Sündlosigkeit ist das Ziel aller Dinge. Worauf wollen wir zuleben? Keine Sünde mehr machen. Nur was unter der Hand daraus geworden ist, war so wie so eine Dauerbeschäftigung mit dem Thema Sünde. Und es wirkt auch so, als wäre Gott anscheinend dauernd mit diesem Thema befasst. Was interessiert Gott, ob irgendwo Sünde war? Ach, schon wieder. Mein Eindruck war, Gott ist geradezu fixiert auf dieses Wort. Als habe er ein konzentriertes Interesse dran. Ich nehme mal das Mikrofon in die Hand. Und als könne ich einem beobachtenden Gott, der ständig mit diesem Thema befasst ist, eigentlich gar nicht entkommen. Ich habe gar keine Chance. Wo es so viel um Sünde geht, schleicht sich unter der Hand auch das Gefühl ein, wenn Gott so allergisch ist gegen Sünde, dann muss er eigentlich auch allergisch sein gegen Sünder. Das geht gar nicht anders. Und es hat mir über lange Phasen meines Christseins niemand gesagt, dass Gott längst nicht so interessiert ist an meiner Sünde wie an mir. Dass Gott mich gut finden könnte. Dass Gott zärtlich ist. Dass Gott verstehend ist und nachdenklich, auch wenn ich sündige, nachdenklich. Das klingt fast wie Gotteslästerung, wenn man sowas sagt. Wie einer, der es nicht ganz ernst meinen kann mit Gott. Und manchmal so einen Eindruck kriege ich auch, wenn ich manche Christen heute verächtlich sprechen höre über ein Wohlfühl-Christentum. Manche Christen sagen das so. Sie sind natürlich weit entfernt von einem Wohlfühl-Christentum. Und da klingt so eine Verächtlichkeit mit. Ich muss sagen, ich bin einer von denen, die sich gerne wohlfühlen. Wozu ist der Christus eigentlich gekommen? Ich bin gekommen, um selig zu machen. Ich bin gekommen, um frei zu machen. Ich bin gekommen, damit Menschen, die keine Chance haben, in den Himmel kommen. Und was anderes geht's denn, als dass ein Mensch auch dahin kommt, sich unter den Augen dieses Gottes und in dieser Welt wohlzufühlen? Was soll denn daran falsch sein? Sünde also. Gibt aber auch andere Worte, die haben mir in ähnlicher Weise zu schaffen gemacht. Verbindlichkeit ist so ein Wort. Kaum Christ geworden, habe ich gelernt, dass es im Christenleben viel um Verbindlichkeit geht. Man muss das tun, das tun, das tun. Da läuft fast nichts von allein. Von wegen, das ist so ein Leben, das sich entwickelt, wo man allmählich Standfestigkeit gewinnt, wo man vielleicht Pubertäten durchmacht, aber auch Erwachsenenphasen und Ermüdungsphasen und anderes. Nee, das war gepflastert mit klaren Vorstellungen. Wenn du Christ sein willst, dann musst du. Und dann kam das mit dem Beten und mit dem Bibellesen und mit bestimmten Uhrzeiten und wie man das alles so richtig macht. Ich habe auch gar nichts dagegen, gegen ein paar gute Modelle, wie Leben gedeiht und wie man auch stabile Schritte macht. Ich bin nur immer wieder ratlos geworden, wenn ich Menschen getroffen habe und dabei auch mich selber, wo das eben nicht so geklappt hat. Was ist, wenn ich das nicht alles so schaffe? Wenn das nicht so reibungslos geht, wenn ich nicht so der Typ bin vielleicht, der mit heller Begeisterung schon morgens um 5 auf der Matte steht, um stille Zeit zu machen. Ich habe gelernt, dass man kein richtiger Christ ist, wenn man sich nicht bekehrt. Und unter dem Wort Bekehrung waren dann auch bestimmte Vorstellungen, wie das also geht und dass man, ja, ich will es gar nicht aufzählen. Heute glaube ich, das war nicht alles falsch, was ich da gehört habe. Aber es war manches auch nicht so ganz richtig akzentuiert, gewichtet. Verbindlichkeit war nicht die Äußerung eines Verhältnisses zu Gott, sondern war die Bedingung für dieses Verhältnis. Und so wurde allmählich der Vollzug der Bedingungen zum Ersatz für das Verhältnis. Du hast ein gutes Gefühl über Gott und deine Beziehung zu Gott, wenn du deine stille Zeit gemacht hast. Aber ich kann nur sagen, wenigstens in meinem Leben, Liebe zu Gott ist darunter nicht entstanden. Allenfalls eine Vorliebe für Bedingungen. Daneben sind andere Sachen einfach zu kurz gekommen. Zum Beispiel eine Herzensbildung in meinem Leben an der Barmherzigkeit Gottes. Oder weil ich unvertraut war mit dem Hunger meiner Seele, konnte ich auch nicht umgehen mit dem Hunger der Seele von anderen Menschen und konnte sie nicht darauf ansprechen. Dabei war ich schon immer hungrig nach Gott, wie David Bowie. Nachdem der alle Pfützen im Leben durchschritten hat, hat er gesagt, ich hatte immer Hunger nach Gott, immer. Ich wollte im Grunde gerne mit Gott vertraut sein. Ich hatte auch so viel Sehnsucht, auch Sehnsucht nach Gott in mir. Aber ich habe dann immer gehört, das sei nicht so wichtig und man müsse aufpassen mit dem Gefühlsschmus. Und das andere sei richtig. Nicht, dass man echt ist, sondern dass man recht ist. Aber liebe Leute, ich muss heute unter solchen Worten nur mal das Verhältnis zu meinen eigenen Kindern anschauen. Und dann fällt mir sofort ein, dass das nicht wahr ist. Das ist einfach nicht wahr. Ich will das mal überspringen. Es gibt ein paar Worte, die haben mir trotz besten Wollen in meinem Leben durchaus Schwierigkeiten gemacht. Ohne dass ich diese Worte eliminieren will, aber man muss noch mal hinhören. Warum eigentlich Verbindlichkeit? Warum eigentlich soll ich nach dem Willen Gottes fragen? Auch so ein Lieblingsthema der Evangelikalen. Da wird der Wille Gottes in alles und jedes hineingeheimnisst und ständig ist man auf der Suche, da und dort noch den Spezialwillen Gottes zu erkennen. Ach, ich hätte so gerne vor allem in der Wachstumsphase, in der ersten Wachstumsphase meines Christseins, ich hätte so gerne mal was gehört darüber, ob der Vater im Himmel vielleicht auch so ist, wie ich das mit meinen Buben gemacht habe, als sie im Fußballverein waren, ob der Vater im Himmel auch am Spielfeld dran steht und seinen Jungen anfeuert und aus dem Häuschen ist, wenn der ein Tor schießt. Ob der Vater im Himmel solche Regungen auch kennt und zu seinem Bub steht. Das hätte ich gern gewusst. Ob Gott einem in die Arme schließen kann. Ob Gott wirklich liebt. Heute ahne ich, das wirkliche Thema des Lebens ist nicht die Suche nach dem Willen Gottes. Es ist die Suche nach Gott. Gott, du bist mein Gott, den ich suche, Psalm 63. Das Thema des Glaubens ist auch nicht die Vermeidung von Sünde, sondern mein Geliebtsein von Gott soll ich herausfinden. Das ist das Thema des Glaubens. Und das große Thema des Glaubens ist es, Gottes Gegenwart im Leben zu erfahren. Und dort einzutreten und heimisch zu werden und nicht Gottes Willen in Spezialdingen auch noch herauszufinden. Es wäre nicht schlimm, Gottes Willen in vielen Fragen nicht zu kennen. Aber das wäre schlimm, den Gott nicht zu kennen, der so liebt und der will, dass mein Leben gedeiht. Über was ich gerade spreche, ist ein großes Thema in der Bibel und überhaupt. Es ist das Thema des Unterschieds zwischen christlichem Glauben und Religion. Und die Verwechslung von beidem, Christsein mit Religion zu verwechseln, ist ein weit verbreitetes Missverständnis, zu dem sich auch die Bibel immer wieder äußert. Auch bei Jesus finden wir dieses Thema. Und zwar in der Gegenüberstellung dieser beiden Söhne in Lukas 15. Ihr kennt die Geschichte dieses einen Sohnes, der von zu Hause weggelaufen ist. Und ein bisschen im Schatten davon ist die Geschichte des zweiten Sohnes, von dem geschrieben steht in eurem Heft, Seite 30, da steht der Text. Also da war noch der andere, der ältere Sohn im Hause jenes Vaters, der zwei Söhne hatte. Und dieser ältere Sohn, der war nicht abgehauen, sondern der war zu Hause geblieben, wie sich das gehört. Und er hat auch nichts Erbe auf den Kopf gehauen, sondern der hat das alles gehütet und zusammengehalten und war jeden Tag sehr arbeitsam und sehr fleißig und war überhaupt ein properes Kerlchen. Liest man diese Geschichte wieder und wieder und wieder und vor allem auch, indem man älter wird, dann findet man, dass dieser ältere Sohn die eigentlich tragische Gestalt dieser Geschichte ist. Denn er ist der Sohn, der zwar immer zu Hause geblieben ist und doch verloren zu gehen droht. Erkennbar ist das alles an seiner Reaktion auf den Vater, wie er in Wirklichkeit zu seinem Vater steht. Wenn es irgend geht, jetzt den Text auch selber ein bisschen im Auge behaltet, ich mache immer wieder einen Querverweis darauf. Das hat jetzt auch ein bisschen Bibelarbeitsmäßiges an sich. In den Anklagen des älteren Sohnes gegenüber seinem Vater, Vers 29, zeigen sich typische Merkmale der Religion. Drei Merkmale eines falsch verstandenen Christseins und damit drei Merkmale von Unfreiheit. Drei Prinzipien, auf die viele Menschen ihre Beziehung zu Gott gründen wollen und damit scheitern. Gemeint sind die Prinzipien Leistung, Moral und Verzicht. Ich gehe diesen Prinzipien mal eben entlang zur Wiederentdeckung für uns selber. Das Verständnis von Christsein als Leistung, wo findet sich das beim älteren Sohn? Es findet sich dort, wo der ältere Sohn sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Das verhandeln die im Hof miteinander. Der Vater verlässt das Fest, er findet seinen älteren Sohn, der macht eine Motzbacke dahin, der will nicht zum Fest kommen, der klagt den Vater an und dann sagt er dem Vater, guck mal Mensch, so viele Jahre diene ich dir. Das ist der erste Vorwurf. Und es ist der betonte Hinweis auf seine Leistung, die er vollbracht hat. Nun ist das verständlich. Dieser ältere Sohn in diesem Gleichnis war ein fleißiger Mann. Der war tüchtig. Es wird ausdrücklich bemerkt über ihn, das Fest hat schon lange begonnen, da war er noch auf dem Feld und hat gearbeitet. Und so verstand er sich auch selbst. In seiner Beziehung zum Vater verstand er sich von seiner Leistung her. Ich diene dir so viele Jahre. Vielleicht kennt ihr jemanden, der das auch tut. Jemand, der sich Beziehung zu anderen erarbeiten will, mit Leistung, mit Freundschaft, mit Zuneigung. So ähnlich wie in dem Anspiel von vorhin. Aber sag doch selber, was haltet ihr von jemand, der so lange dein Freund sein will, wie du seinen PC einrichtest oder wie du sein Auto reparierst? Was soll eine junge Frau erwarten von einem Mann, der an ihr interessiert ist, weil sie gut Ordnung halten kann in der Wohnung oder weil sie gut kochen kann oder der an ihr interessiert ist, rein um des Sexes willen? Was soll eine junge Frau halten, die heiraten will, wenn sie keinen Mann hat, der an ihrer Person interessiert ist? Wir halten zu Recht nicht viel von Beziehungen, die eigentlich nur auf Dienstleistung bestehen, wo einer für den anderen immer was machen muss. Aber bitteschön, dasselbe ist es, wenn Glaube zur Arbeit heruntergewirtschaftet wird, mit Arbeit gleichgesetzt wird. Hier wird der christliche Glaube zu einer Religion, denn Religion beruht auf der Leistung des Menschen vor Gott. So viele Jahre diene ich dir. Und die leise Anfrage, die jeder sich stellen darf, wenn er denn Christ ist, sag mal, was für eine Beziehung zu Gott hast du? Ein zweites Kennzeichen von Religion unter christlichem Vorzeichen ist, als der ältere Sohn sagt, Vater, nie habe ich dein Gebot übertreten. Guckt wieder im Text, da steht es. Das ist das Verständnis vom Christsein als Moral. Die zweite vorwurfsvolle Bemerkung. Gleichzeitig, ich habe nie dein Gebot übertreten, ist das eine Äußerung voller Verachtung und voller Hochmut. Von überheblicher Selbsteinschätzung. Wer darauf setzt, dass eine Beziehung und die Beziehung zu Gott richtig ist und gut ist, weil er die Dinge richtig macht, der setzt auf seine eigene moralische Kraft. Das ist Werkgerechtigkeit und das führt zur Gesetzlichkeit. Und es gibt ein Kennzeichen dieser Haltung. Wer sowas hat, der macht sich kenntlich. Wisst ihr wodurch? Die Lust und das Bedürfnis der Verurteilung all der Menschen, die nicht so diszipliniert und korrekt sind, das ist das Kennzeichen. Voll selbstgerechter Überheblichkeit sagt der ältere Sohn über seinen Bruder hier, dieser, der dein Geld und Gut mit den Dirnen verschlungen hat. Vers 30. Und darin kommt Verachtung zum Ausdruck. Wo Moral das grundlegende Prinzip des Glaubens ist, da ist Verachtung ihr Erkennungszeichen. Aber der Glaube an Jesus Christus lebt vom Staunen, was dieser Gott alles machen kann und wie er Menschen zurechtbringen kann, und zwar die in jede Schweinerei geraten sind. Der Glaube an Jesus Christus lebt nicht von der Verachtung anderer Menschen. Natürlich werden wir die Wegweisungen Gottes, das, was im Neuen Testament steht, zum Teil auch, was im Alten Testament ausdrücklich für uns zu münzen ist, wir werden die Wegweisungen Gottes nicht einfach überfahren und übertreten. Diese guten Leitplanken, sie sind ein hohes Gut, das wir nicht verschludern. Aber das muss man sich früh merken, sonst muss man später bezahlen dafür. Unsere Beziehung zu Gott steht und fällt nicht mit dem Niveau unserer Tadellosigkeit, sondern sie steht und fällt damit, ob wir einen Gott haben, dessen Vergebung reicht für alles, was in unserem Leben noch passiert. Und da passiert noch einiges. Ob mein Gott ein schnell zu kränkender Chef ist oder ob mein Gott so ist, wie in den Psalmen steht, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und versuch mal einen Platz in dieser Welt zu finden, wo der Himmel nicht hinreicht. Und ob das meine Seele füllt, das ist die Frage. Ein drittes Prinzip von Religion unter christlichem Vorzeichen, das ist das Verständnis von Christsein als Verzicht. Der ältere Sohn sagt, mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Das ist die dritte Beschwerde und das ist der klare Hinweis auf die persönlichen Entbehrungen, die er sich bis jetzt geleistet hat und die er ganz toll findet und die er angebracht findet. Dieser ältere Sohn hat nie eine Fete gemacht. Nein, das passt nicht in seine Vorstellung. Warum hat er das nicht gemacht? Weil er keine Lust dazu hatte? Vermutlich hat er Lust dazu gehabt, aber er hat es sich verkniffen. Er wollte nicht so hohe Ansprüche stellen. Er hatte ein Bild von seinem Vater, dass das seinem Vater wohl nicht gut reinläuft, dass das nicht so ganz schicklich ist. Seiner Meinung nach war solch ein Genuss unvereinbar mit seiner Stellung im Vaterhaus. Ich will nur noch mal ganz leise sagen, und es steckt gar kein Vorwurf drin, es ist eher so ein Mitempfinden. Wie viele Menschen und auch Christen definieren ihr Christsein mit einer Aufzählung von Dingen, die man nicht tut. Und natürlich gibt es immer Gründe für die Enthaltsamkeit und dass man die Finger davon weglassen soll. Aber wer Christsein reduziert auf das, was man nicht machen darf, auf das sich verkneifen, der hat vielleicht doch nochmal ein zu überprüfendes Verhältnis zu seinem Gott. Was für ein Schock widerfährt dem älteren Sohn im Hof, als er sieht, welche Spendierhosen sein eigener Vater anhat. Jetzt kommt dieser Asket nach Hause und stellt fest, dass der alte Vater viel spendabler ist, als er das je in ihm gesehen hat. Meine Güte. Noch einmal eine Bitte. Unsere tiefen Lebenseinstellungen haben in aller Regel auch ein Lebenszeichen. Sie äußern sich irgendwie. Und auch diese Einstellung, mein Verhältnis zu Gott ist so gut, wie ich mir so wenig wie möglich erlaube, verzichte, und enthaltsam bin. Wer Christsein als Verzicht lebt, der gönnt in der Regel auch anderen keinen Genuss, jedenfalls nicht von Dingen, die man sich selber verkneift. Der ältere Sohn sagt, ihm hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Klar, so plump drücken wir das nicht aus. Aber in unseren christlichen Erklärungen mitunter, warum wir manche Sachen nicht mehr brauchen oder wie wir drüberstehen, oder wie wir keine Freiheit haben dazu. Mitunter meint man ein bisschen durchzuhören, der Neid steckt eben doch drin. Und es ist der leise Vorwurf gegenüber denen, die sich eine andere Freiheit erlauben können, einfach weil ihr Gewissen sie so nicht bindet. Was wir selber nicht genießen können, gönnen wir auch anderen nicht. Jedenfalls fühlt sich der ältere Sohn klar benachteiligt. Und das ist leider des Lebens die Lebenssicht mancher Christen auch. Das Ergebnis ist eine gewisse Freudlosigkeit, auch ein Gefühl von Lähmung. Und ab und zu, da geht der Deckel auf. Und dann schlägt das Ganze um in Aggression. Und auch dafür gibt es einen bezeichnenden Hinweis im Bibeltext. Vers 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und das ist sehr bemerkenswert. Der brave und folgsame und verzichtende und immer liebe Sohn wird zornig und lehnt sich auf gegen seinen eigenen Vater. Das steckt da drunter. plötzlich eine unterdrückte Aggression und es schlägt um in einer depressiven Verweigerungshaltung. Es ist eine alte Erfahrung mit enger Frömmigkeit. Irgendwann platzt der Knoten, irgendwann kommt die Verbitterung raus. Und dann entlädt sich das, was sich da angestaut hat unter Leistung, Moral und Verzicht und weil die Akzente verschoben waren. Auf einmal wird einer krank, auf einmal wird einer depressiv. Auf einmal ist das nicht mehr verkraftbar und eventuell gerät das Ganze sogar in eine Verweigerungshaltung. Man will dann nicht mehr hin in die Gemeinde, man will nicht mehr hin in die Gruppe, man will sich lösen von den anderen. Und dann werden immer noch welche da sein, die sagen, na ja, und wenn es jetzt so endet, dann bist du selber schuld. Denn nach dieser Denkrichtung kommt ja nichts mehr. Drittens und letztens. Und jetzt kommt, was Jesus sagt. Worin sind wir denn unendlich frei? Wie äußert sich ein Leben in Freiheit? Was könnten wir Christen haben und genießen? Jesus erzählt in dieser Geschichte zum älteren Sohn hin, und der Vater ging hinaus vom Fest und redete ihm zu. Gott ist nicht nur dem jüngeren Sohn entgegengelaufen, der bei den Schweinen war. Er ist auch seinem verklemmten älteren Sohn entgegengegangen in den Hof, weil er nicht ohne ihn sein kann und nicht ohne ihn sein will. Und das ist unsere Chance. Wie sieht die Alternative zu einem geknickten Leben und Christsein aus? Jesus hat etwas anderes gemeint, als die Dinge richtig machen. Er schildert den Vater so, Vers 31, der Vater sagt, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir. Liebe anwesenden jungen Leute hier und auch die Älteren, die schon eine Weile dabei sind beim Christsein, der erste und wichtigste Inhalt des Christenlebens ist der Ruf in die Gegenwart Gottes. Das Wesen des Christseins besteht eben nicht in Leistung, sondern in der Nähe zu Gott. Und die göttliche Definition für Christsein lautet nicht, arbeite fleißig, sondern der Kernsatz heißt, es tritt eine Situation ein, da sagt der Vater im Himmel zu einem Menschen, du bist immer bei mir und ich bin bei dir. Gott, geht es um eine persönliche Beziehung zu uns. Das Wort haben wir oft gesagt, aber ich will das jetzt heute mal sehr ernst nehmen. Es geht um Gottes Gegenwart in unserem Leben, um seinen vertrauten Umgang zu einem einzelnen Menschen. Natürlich sollen wir Gott dienen und uns einsetzen für seine Sache. Aber wer meint, Beziehung und Dienst sei dasselbe? Wer in seinem Christsein vor allem die religiösen Pflichten sieht, dem wird jeder Dienst irgendwann zur Tortur. Wer keine Gemeinschaft mit Gott hat, wird irgendwann entweder gar nicht mehr richtig dienen, Dieser Dienst für Gott treibt ihn in eine innere Härte und eine Frustration und vielleicht auch in einen Zusammenbruch. Der himmlische Vater möchte eine liebevolle Beziehung zu uns haben. Und genau daran hat es diesem älteren Sohn in der Geschichte gemangelt. Und genau darum ist er Gegenstand unseres Themas von der Freiheit. Als der ältere Sohn vom Feld kam und die Tanzmusik hörte, da ist er nicht zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, Vater, schön, dass es ein Fest gibt. Was machen wir denn heute? Sondern da ist er zu einem der Knechte gegangen im Hof und hat sich bei ihm erkundigt. Er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei, Vers 26. Statt der Begegnung mit dem Vater stellte er verdeckte Ermittlungen an, informierte sich auf Umwegen und holte Infos aus zweiter Hand. Darf ich nur mal ganz leise dran rühren? Gebt ein bisschen Acht, was ihr zur Beziehung mit Gott erklärt. Manche haben eine Beziehung zu Gott rein über Dritte. Das ist immer so lang gut und intakt, wie irgendjemand interessant predigt. Oder solange es irgendein frommes Buch gibt, das man gerade mit bewegtem Herzen lesen kann. Aber denkt bitte daran, Bücher sind nicht Gott. noch nicht mal die Bibel ist Gott, sondern nur Gott ist Gott. Gott ist Herr, der Herr ist einer und demselben gleichet keiner, nur der Sohn, der ist ihm gleich. Darum der erste und wichtigste Inhalt eines Christenlebens ist der Ruf in die Nähe Gottes, in die Gegenwart Gottes. Christsein ist zu Gott kommen und nicht zu Gott und sonst noch was kommen. Gott hat euch berufen, heißt es im Neuen Testament, nicht eben in erster Linie zur Arbeit und zu Pflichten, sondern zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 1. Korinther 1. Und Asaf in Psalm 73 hat gesagt, das ist meine Freude, dass ich mich was? Zu Gott halte, das ist meine Freude. Noch ein zweites. Christsein ist Leben mit den Gütern Gottes, mit den reichen Schätzen seines Hauses. Das kommt in der Geschichte vor vom älteren Sohn mit den Worten, Junge, alles was mein ist, gehört dir. Hast du das im Blick? Alles was mein ist, ist dein. Der ältere Sohn hat seine Bescheidenheit rausgehängt. Aber der Vater sagt, dass diese Bescheidenheit ihm gegenüber nicht angebracht ist. Er antwortet ihm auf den Vergleich zwischen dem entbehrten Böckchen und dem geschlachteten Kalb mit dem Satz, alles was mein ist, ist dein, soweit das Auge reicht. Sämtliche Kälber unseres Stalles gehören doch dir. Das spricht von einer potenziell gigantischen Lebensqualität für den, der zum Vater gehört. Potenziell. Und diese Lebensqualität wird eigentlich nur beeinträchtigt durch Einschränkungen, die wir uns selber auferlegen. Im Kolosserbrief spricht Paulus solche Haltungen an, die immer wieder sagen, Christsein heiße, rühre dies nicht an, fass das nicht an, probier das lieber nicht. Paulus bezeichnet diese Gesetze als einen selbsterwählten Gottesdienst, der von den Menschen erfunden wurde und wertlos sei. Kolosser 2. Wir haben mal ein paar Studenten bei uns in die Garage, auf die Garagenwand, als ich gerade eine schwere Zeit hatte, mit Sprühfarbe hingesprüht. Gott hat, das soll er wissen, der Hans-Peter, wenn er in seine Garage fährt und wenn er wieder rausfährt. Gott hat, wir haben keinen spießigen, knickrigen Vater im Himmel. Wir haben einen, den wir um alles bitten dürfen, dem wir auch danken dürfen für die Dinge, die er uns nicht in der Weise erfüllt, wie wir sie ihm vorgeschlagen haben. In meinem Leben wäre das ein Fiasko geworden, wenn er auf alle meine Vorschläge gehört hätte. Und das Letzte, ein Christsein ist Leben im Vorrecht. Was ist Christsein? Leben in der Gegenwart Gottes. Und es ist ein Leben unter dem Geben Gottes. Und es ist ein Vorrecht, ein Leben im Vorrecht. Der ältere Sohn in der Geschichte, der brüllt seine angebliche Freiheit von den bösen Lebenshaltungen seines jüngeren Bruders heraus und sagt solche Sachen wie, also der rechtmäßige Sohn bin ja eigentlich ich, der andere ja nicht mehr. Und warum bin ich der rechtmäßige Sohn? Antwort, weil ich die Dinge recht mache. Aber der Vater hat ihm dann vermittelt, Junge, du bist recht, weil du meine Herzensangelegenheit bist. Weil ich dein Vater bin und nicht, weil du verzichtest und weil du schuftest oder moralisch bist. Der jüngere Sohn war tot, sagte der Vater. Und dass er nun wieder lebt, liegt rein an mir, am Vater und an meinem Herz. Ansonst gar nichts. Sonst hatte der jüngere Sohn nichts vorzuweisen und nichts mitzubringen. Dass der Mensch wieder lebendig werden kann und ein Kind im Hause Gottes werden kann. Das ist Geschenk Gottes an uns. Ewiges Leben ist ein Geschenk Gottes an uns. Nichts Erarbeitetes. Und so bleibt es auch. Darf ich euch einladen? Natürlich werden wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, wenn Gott uns noch solche schenkt, immer wieder an diese Frage kommen, wie leben wir denn nun unser Christsein? Wie machen wir die Dinge richtig? Was sind auch Ordnungen, die tragen und so weiter? Aber denkt vor allem eins, wir werden nicht Papas Liebling im Himmel durch Sündlosigkeit, durch Verbindlichkeit und durch Bescheidenheit, sondern Wir sind Papas Liebling, weil sein Herz uns zu solchen Menschen gemacht hat. Ich weiß von einem jungen Mann, der hat mit 18 Jahren seinen Führerschein gemacht. Er hat in den Wochen, in den Monaten vorher, als er Fahrschulstunden absolviert hat, nichts zu Hause gesagt. Er hat sich Geld verdient, hat alles selber bezahlt. Und an seinem 18. Geburtstag kam er ins Wohnzimmer spaziert und hat mit dem Führerschein gewinkt. Guck mal, Papa, was ich hier habe. Wie wird die Reaktion des Vaters sein? Da macht der Vater der Junge hat das erzählt, macht der Vater eine unglaubliche Bewegung. Er greift in seine Hosentasche, holt den Autoschlüssel raus, ein schwerer BMW, wirft ihm den Autoschlüssel zu und sagt, für 2 Stunden kannst du den Wagen haben. Der Junge hat gesagt, ich war ganz geplättet. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich stand da, der schwere Wagen vom Vater, an den keiner ran durfte. 2 Stunden, ich. Und mit dem Schlüssel in der Hand hat er immer noch darauf gewartet, aber jetzt wird der Vater doch wenigstens ein paar Ermahnungen hinzufügen. Also zum Beispiel, Junge, du kannst den Wagen haben, aber fahr langsam. Denk daran, die Stadt ist voller Radarfallen. Denk daran, überall ist Polizei und du bist nur auf Bewährung mit deinem Führerschein. Aber der Vater hat nichts gesagt. Dann sagt er, ich bin wie im Traum rausgelaufen mit dem Schlüssel in der Hand, bin in die Garage gegangen, bin ins Auto eingestiegen, habe den schweren Motor zum ersten Mal selber unter meinen Händen gefühlt, bin auf die Straße gefahren und habe gewusst, ich kann 2 Stunden lang damit machen, was ich will. In seinen Überschlagsrechnungen hat er gesagt, ich weiß, dass ich in 1 Stunde um unsere ganze Stadt herumfahren kann. Ich könnte es mal heute probieren, in 1 Stunde 2-mal zu schaffen. Aber dann kam er vor Ablauf der 2 Stunden wieder zurück und hat seinem Vater den Schlüssel wiedergebracht. Und er hat gesagt, ich habe keine einzige Geschwindigkeitsbegrenzung überfahren. Warum nicht? Meine Beziehung zu meinem Vater war zu gut. Darum. Liebe Leute, in ein paar Minuten oder um 13 Uhr haben wir hier im Gelände nochmal eine Stunde der Entscheidung, so heißt das in den Eidlingen. Ich wollte euch mit den Ausführungen von gerade eben einen Vater vor Augen malen, der wartet. Der kann nicht anders, sein Herz ist so. Der hat eine Sehnsucht in sich, von der kommt alle Sehnsucht der Welt her, auch meine. Auch meine Sehnsucht nach Gott. Und dieser Vater, der möchte seine Einladung wiederholt haben. Und es war nicht, das habt ihr gehört, die Einladung zu Leistung, Moral und Verzicht, aber die Einladung in die Nähe dieses Vaters. Ich möchte euch sehr gewinnen dafür. Manchmal beginnt ein Weg mit dem ersten Schritt. Und wenn man sich verlaufen hat und wenn man gegen die Wand gebrettert ist und wenn Wege sich nicht bewährt haben und man hat schon weiß wie viel Beulen, dann beginnt manchmal auch der Rückweg mit einem Schritt. Wer weiß, dass er gemeint ist? 13 Uhr. Danke fürs Zuhören.